dem Weg hierher habe ich im Auto gedacht, wie oft habe ich in meinem Leben geweint? Wie oft habe ich in meinem Leben am Ende gestanden und gedacht, es ist alles vorbei? Ich werde gleich einige Beispiele dazu erzählen, was ich damit meine. Wie oft habe ich in meinem Leben gedacht, es ist alles zu schwer und zu hart für mich? Das halte ich nicht mehr länger aus. Und wie haben sich diese Tränen und wie hat sich diese ganze Not gewendet? Ganz einfach, weil ich angefangen habe, Gott zu suchen und Gott zu vertrauen, dass er mir hilft. Und was bin ich heute für eine glückliche Frau und darf so vielen Menschen überall in Deutschland und inzwischen weltweit erzählen, wer Gott ist und was er in unserem Leben tun kann und wie er helfen kann. Und ich denke, gerade in unserer heutigen Zeit ist das so wichtig, weil wir sind so selbstständig, wir sind so unabhängig, wir brauchen niemanden, der uns hilft und dennoch braucht jeder von uns irgendwo immer wieder Trost oder einfach nur, dass man sein Herz mal ausschütten darf. Ich habe übrigens heute ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Ich habe eine Frau wieder getroffen, die ich über 10 Jahre oder fast noch länger, 15 Jahre nicht gesehen habe. Wir haben zusammen in der Stadt Lagos in Nigeria in Westafrika gewohnt. Die Stadt hat 8 bis 10 Millionen Einwohner und hier oben treffen wir uns in Umschlag wieder nach so langer Zeit. Und einfach nur durch unser Gespräch, sie hat mir ganz viel erzählt, was sie so erlebt hat und einfach nur durch unser Gespräch hat sie gesagt, ich möchte gerne so ein Frauenfrühstück in Lagos jetzt machen, in Afrika. Wie einfach manchmal so Verbindungen sind, ne? Man trifft sich wieder nach so langer Zeit und man darf einfach austauschen über das, was das Leben uns gebracht hat. Bevor ich es vergesse, möchte ich ganz kurz noch ankündigen, obwohl die meisten Artikel wohl schon oder ein Großteil der Artikel schon weg ist. Ich spreche sehr häufig, alle 14 Tage, auf Konferenzen, auf Tagungen, bei Männerfrühstücken, bei allen möglichen. Es gibt übrigens für Männer genauso Frühstücke wie hier. Und da bin ich ganz oft eingeladen, gerade bei Männern auch, und habe Kassetten von diesen Veranstaltungen. Ich habe das selber nie machen wollen, also ehrlich, ich bin erstaunt, wieso diese Kassetten sich so gut verkaufen. Aber wer noch eine haben möchte für 3,50 Euro, gibt es da hinten einige. Da sind ganz wenige. Ich habe 15 verschiedene Titel oder inzwischen 17 verschiedene Titel. Wenn Sie da keine Kassette mehr bekommen, möchten aber gerne mehr Kassetten haben, können Sie die gerne bei mir bestellen. Lassen Sie Ihre Adresse am Büchertisch zurück. Ich schicke Ihnen dann die Liste zu und dann können wir das per Post machen. Das geht ganz einfach und schnell und es kostet nur die Postgebühr extra. Dann hat ein Freund von uns hat gesagt, meine Güte, was ihr alles erlebt habt, das muss unbedingt in eine Buchform geschrieben werden. Und dann haben wir immer gesagt, dafür haben wir gar keine Zeit. Wir sind eine Familie mit 4 Kindern, wir haben ein großes Erholungshaus, also so ein Gasthaus wie hier haben wir in Hamburg. Wir haben noch ein Altenheim mit 40 Senioren, wir sind noch Pastoren einer Gemeinde. Außerdem ist mein Mann 6-mal im Jahr bis zu 6 Monaten in Afrika tätig, weil wir dort große Projekte durchziehen. Ich selber reise alle 14 Tage in einer anderen Stadt Deutschlands und alles das zusammen ergibt sehr viele Erlebnisse. Und diese ganzen Erlebnisse, die können wir nicht, das haben wir nicht geschafft, in eine Buchform zu bringen. So hat ein Schriftsteller zu uns ins Haus gekommen, wochenlang bei uns gewohnt und hat uns jeden Tag ausgefragt. Wie war das? Genau, erzähl nochmal die Geschichte, erzähl nochmal, wie war das? Und hat das dann in Buchform geschrieben. Es ist sehr gut zu lesen, auch gerade für junge Leute, dem Tod knapp entronnen. Ich werde auch davon ein paar Beispiele erzählen, heute Morgen, aber aus Zeitgründen kann ich nur ganz wenig erzählen. Wer das gerne mitnehmen möchte, für 7,50 Euro ist ein tolles Geschenk. Sehr ermutigend für Leute, die einfach dem Glauben noch fernstehen, aber die einfach sagen, Mann, ich habe so viel Not in meinem Leben, wer kann mir denn jetzt noch helfen? Und genauso fängt meine Geschichte an. Ich bin aufgewachsen in Hamburg, habe ich schon gesagt, wollte eigentlich Ärztin werden, kurz vor dem Studium. Wollte als Ärztin natürlich den Menschen helfen, das war mein Motiv. Ich wollte gerne, dass kranke Menschen gesund werden. Und kurz vor meinem Studiumanfang hatte ich ein Erlebnis, und zwar war das so ganz gar nichts Bedeutungsvolles, habe ich erst gedacht, bis ich dann gemerkt habe, wie bedeutungsvoll das war. Ich saß also in meinem Zimmer und hatte den Nachmittag einfach so verbracht und plötzlich hatte ich einen Gedanken in meinem Herzen, den ich vorher nie gedacht habe. Und ich hatte den Eindruck, als wenn jemand zu mir spricht. Das war aber nur ein Gedanke, keine Stimme, die man jetzt hören kann. Bist du bereit, dein Leben für mich zu geben, für mich zu führen? Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du das bist, wenn du willst, dass ich mein Leben mit dir führen soll, ich will ja sagen. Zu dir, weil ich hatte von ihm gehört, ich hatte gehört, dass es einen Gott gibt und ich hatte gehört, dass es auch heute noch Ruf Gottes gibt. Das heißt, dass Gott einfach sagt, ich brauche dich, ich möchte dich gerne haben in der Nachfolge, dass du mir einfach nachfolgst. Und ich habe dann einfach an dem Nachmittag Ja gesagt, ohne zu ahnen, was das für Konsequenzen hat. Das war also nur so ein ganz stilles Gebet. Und so beginnt alles. mit irgendeinem ganz stillen Gebet. Gott, ich möchte gerne für dich leben. Gott, ich möchte dich erleben. Oder Gott, ich brauche deine Hilfe. Und von dem Tag an muss ich sagen, dass ich immer wieder, wenn ganz große Krisen in meinem Leben waren oder große Entscheidungen zu fällen waren, dann habe ich irgendwie gespürt, jetzt ist Gott auch da mittendrin. Und dann habe ich einfach auch die Hilfe Gottes erlebt. Genau, das ist mir ganz lieb, wenn du das noch ein bisschen einjustierst. Die erste große Krise, die wir erleben sollten, war folgende, dass mein Mann, der sehr guter Sportler ist, einen Sportunfall hatte. Wir haben sehr jung geheiratet und er hatte einen Sportunfall und er hat sich das Rückgrat gebrochen. Und er kam in ein Korsett von Hals bis zum verlängerten Rücken. Und der Arzt hat ihm mitgeteilt, dass diese Krankheit unheilbar ist, dass er mit diesen Rückgratsverletzungen nie mehr in seinem Leben normal leben wird können. Er hatte extreme Schmerzen, er konnte nicht lange stehen, nicht lange sitzen, nicht lange liegen. Alles musste er ständig wechseln. Er konnte seine Sportlerkarriere nicht weiter fortführen. Alles schien völlig dunkel zu sein für uns. Und das sind so Momente, wo man sich fragt, lohnt sich das Leben überhaupt noch? Warum lebt man hier auf der Erde? Was soll das Ganze? Und mein Mann hat dann ja noch die Diagnose bekommen, dass er eventuell über kurz oder lang im Rollstuhl sitzen wird, wenn er das nicht mehr lange aushält. Dass also diese Rückgratsverletzung, dieser Bruch des Rückgrats solche schlimmen Folgen haben wird. Und wir waren beide gläubig an Gott, aber wir hatten Gott noch nicht erlebt, dass er wirklich heute noch handelt. Und wir waren dann in einer Veranstaltung, die mein Mann jetzt gar nicht so groß berührt hat, aber da war ein Prediger, der hat gepredigt in einer christlichen Veranstaltung und der hat dann am Ende gesagt, Gott heilt heute noch Menschen und wer das glauben möchte, der darf einfach seine Hand an die Stelle legen, wo der Schmerz ist oder wo die Krankheit ist oder was immer ist und dann einfach erwarten, dass Gott direkt heilt, ohne dass jemand berührt, ohne dass jemand etwas Besonderes tut. Mein Mann hat das gemacht, aber er ist ein ganz nüchterner Norddeutscher und hat dann auch nicht reagiert in irgendeiner Form, dass er gesagt hat, so ich glaube, dass ich geheilt bin, sondern er ist ganz ruhig nach Hause gegangen mit seinem ganzen Korsett, hat das dann ganz vorsichtig gelöst und hat gedacht, jetzt will ich es mal ausprobieren, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich funktioniert. Das Korsett gelöst, hat sich dann ganz vorsichtig nach vorne gebeugt, was er vorher nicht tun durfte und auch nicht tun konnte, weil er immer zusammengesackt ist und das schien zu halten. Natürlich wollte er das mehrere Tage prüfen. Inzwischen war er Bankkaufmann geworden, hat in der Bank gearbeitet und hat dann mehrere Tage lang ohne Korsett die Arbeitsstelle besucht. Schließlich hat er gedacht, jetzt muss ich das wirklich mal beweisen oder nachprüfen lassen und ist dann ins Krankenhaus gefahren und hat den Arzt gebeten, der ihn damals behandelt hatte, doch bitte mal ein Röntgenbild nochmal herzustellen vom Rückgrat. Und der Arzt wurde sehr ärgerlich, der Oberarzt, und sagte, das gibt es nicht. Sowas hätte er noch nicht in seiner Klinik gehabt, dass Leute mit einer Rückgratsverletzung von der Schwere jetzt einfach zurückkommen und einfach sagen, sie hätten eine Heilung erlebt. Und er sagte, ich kann aber nichts mehr feststellen. Man sieht einen ganz feinen Haarriss, aber Sie sind ein vollkommen gesunder Mann. Sie können ganz normal wieder sich bewegen. Sie dürfen Ihren ganz normalen Lebensweg gehen. Und das hat mein Mann dann auch sehr genutzt, indem er viel Sport weiterhin gemacht hat, heute noch und heute ein ganz gesunder Mann ist. Und die ganze Sache ist über 30 Jahre zurück. Gott ist also ein Gott, der heilt. Das kann man jetzt als Zufall bezeichnen, wenn man das nur einmal erlebt. Das würde ich auch so sagen. Aber wenn Sie das öfter erlebt haben, dann fangen Sie an zu überlegen, ob das wirklich nur von Zufällen ist oder ob es nicht auch wirklich einen Gott dahinter gibt, der planmäßig mit unserem Leben vor sich geht. Ich persönlich glaube, dass Gott uns sehr liebt, dass er nicht möchte, dass wir im Unglück sind oder im Elend sind oder dass wir in Schwierigkeiten stecken und nicht rauskommen. Sondern er sagt in seinem Wort, in Psalm 50, Vers 15, die meisten von uns kennen das wahrscheinlich, in irgendeinem Gottesdienst, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und dieses Wort erretten heißt heilen und retten und wiederherstellen und berühren. Also dieses Wort hat viele Bedeutungen im Urtext. So will ich dich erretten und du wirst mir danken. Und wenn wir Gott danken sollen, dann wird das wohl hoffentlich nicht so sein, dass uns dann schlechter geht danach, nachdem wir zu ihm gerufen haben, sondern dass es uns besser geht. Und genau so ist es. Aber das sollte ich erst einmal selber an eigenem Leibe mehrmals noch erfahren. Wir sind dann mit der Gewissheit, dass Gott uns gerufen hat, auch aufs Missionsfeld für einige Jahre zu gehen, sind wir nach Afrika rausgegangen. Und kurz nachdem wir unser Land verlassen hatten und in Afrika ankamen, ist mein Mann schwer an Malaria erkrankt. Malaria ist ein Mückenstich, den man bekommt. Und nicht bei jedem Mückenstich fällt man um, aber bei dem viele halt um. Es wurde ganz dramatisch. Er kam zurück nach Deutschland, musste hier ins Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, das ist das Tropeninstitut, wurde dort eingeliefert und die Ärzte haben nur die Diagnose gestellt, dass es unheilbar ist, dass sie nichts machen können. Und wenn das Fieber nicht von alleine in irgendeiner Form zum Stillstand kommt, dann würde das tödlich enden. Inzwischen waren zwei Matrosen, die mit ihm im Zimmer lagen, gestorben an der gleichen Krankheit, an Malaria. Es wenn die Brotblutkörperchen zerstört. Innerhalb von wenigen Tagen werden immer mehr Blutkörperchen zerstört und wenn es nicht zum Stopp kommt, dann stirbt der Mensch einfach an der Zerstörung des Bluts. Und ich muss ganz ehrlich mal sagen, Glauben, ich möchte auch noch ein paar Worte gleich zu Glauben sagen. Glauben ist nicht etwas, was man hat, sondern Glauben ist es, was man lernt. Am Anfang ist es ein Hoffen und ein Bangen und ein Rufen, ein verzweifeltes Rufen nach Gottes Hilfe. Wenn man so eine Diagnose gestellt bekommt, derjenige, den man so sehr liebt, den man gerade geheiratet hat, wir hatten noch nicht mal Kinder, der stirbt, dann ist man verzweifelt und dann sucht man jeden Strohhalm. Und wenn die Ärzte einem dann sagen, sie haben keinen mehr für einen, dann ist der Strohhalm auch noch weg, dann bleibt nur noch Gott. Und wenn man ihn noch nicht richtig kennt, dann kann man ihn einfach erstmal anrufen, einfach sagen, Gott, bitte, es dich gibt, dann hilf mir jetzt. Ich brauche deine Hilfe. Bitte, lass meinen Mann nicht sterben. Bitte, lass das nicht geschehen. Ich weiß, es gibt es auch, dass der Mann dann stirbt. Aber in unserem Fall war es so, dass ich erleben durfte, dass mein Mann genesen ist. Aber der Oberarzt uns dann mitteilte vom Bernhard-Nocht-Institut, dass er tropenuntauglich sei, weil seine inneren Organe aufs Doppelte angeschwollen waren durch die Medikamente. Milz, Leber und die inneren Organe. Und er sagte, Sie sind ein sehr kranker Mann. Wenn Sie mit einer weiteren Krankheit in Berührung kommen, dann sind Sie sofort tot. Da ist einfach keine Chance, dass Sie das überleben werden. Aber wir beide hatten jetzt gerade beschlossen, wir würden nach Afrika gehen und das ist Tropen pur, Westafrika ganz extrem. Und mein Mann hat damals ganz schlicht und ergreifend vor dem Arzt gesagt, er sagt, ich habe dabei nicht viel gefühlt, einfach nur gesagt, wissen Sie, ich verstehe Ihre Diagnose, ich verstehe, was Sie damit sagen wollen, dass wir dann eventuell sterben können, aber wir glauben, dass Gott uns gerufen hat nach Afrika, dass wir gehen sollen und ob wir sterben oder leben, wir werden einfach gehen. Und er sagt, als ich diesen Ausspruch gemacht habe, dass ich Gott vertraue, dass er mir helfen wird, in dem Moment hatte ich das Empfinden, dass ich irgendwo in einer geschützten Hand bin, auch wenn ich mich körperlich noch schwach fühlte. Und wenige Wochen später musste noch einmal ein Check gemacht werden wegen dieser Organgeschichte und dann haben die Ärzte festgestellt, dass sämtliche Organe aufs Normale zurückgegangen waren. Und schon wieder war ein großes Wunder Gottes geschehen in unserem Leben. Und dann hören die Zufälle auf, dann fängt man an zu denken, Gott ist irgendwo im Regiment. Er bewahrt. Jetzt können Sie vielleicht fragen, warum lässt er überhaupt Elend zu? Ich habe dazu jetzt auch nicht die Antwort, aber ich habe eine Antwort herausgefunden. Ich glaube, Elend ist gekommen, weil wir Menschen uns ganz weit von Gott entfernt haben und so selbstständig leben und weil jeder tut, was er will. Und wenn wir einfach Gott fragen, was wir mit unserem Leben tun sollen, dann will er uns das zeigen, dann will er uns führen und dann will er uns segnen und bewahren. Also wir bekommen Hilfe, wenn wir uns einfach, ja, mal aufmachen, auf die Reise, ihm entgegen. Ja, wie ging dann weiter? Wir sind dann nach Afrika rausgegangen. Und zwar haben wir einfach erlebt, dass wir mit sehr viel Freude, mit sehr viel Elan rausgehen durften, mit sehr viel Erfolg. Wir durften sehr, sehr vielen Menschen dort begegnen, vielen Gemeinden dort helfen. Wir sind 16 Jahre lang auf dem Missionsfeld gewesen in Westafrika. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da mit rausgegangen, eigentlich nur mit einem Wunsch. Ich wollte zurück nach Deutschland, nicht wegen des Komforts oder wegen der schönen Umgebung hier, sondern weil ich gesagt habe, ich möchte eigentlich den Deutschen so gerne sagen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ich weiß, unser Land ist so weit weg. Die Menschen gehen nicht mehr in die Kirche, die glauben nicht mehr, die können es nicht mehr. Wir haben die Wissenschaft und alles, was uns so wichtig ist und unser Geld nach vorne gestellt. Ich möchte so gern zurück nach Deutschland. Aber ich sollte erst einmal 16 Jahre lang Erfahrung sammeln, draußen, um noch was erzählen zu können, von dem Gott, der helfen kann. Und das haben wir dann auch. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel erzählen und das finde ich sehr interessant, dass ganz, ganz viele Frauen sich damit identifizieren können, weil sie das hier auch erleben. Und zwar, es geht um Mobbing. Um jemanden, der versucht, das Leben schwer zu machen. Das sollten wir auch ziemlich schnell erleben. Wir waren in einem Team zusammen mit mehreren Mitarbeitern und hatten ein Riesenprojekt vor uns. Wir haben dort Gemeinden geholfen, Kirchen zu bauen, Jugendlichen zu helfen, Kindern zu helfen, Frauen zu helfen. Ich habe große Frauenveranstaltungen gehabt mit Tausenden von Frauen. Und eines Tages hörte ich ein Gerücht, dass wir angeblich uns abgewendet hätten, dass wir Geld klauen würden, dass wir, ach was ich, da kamen alle möglichen Lügen ins Umfeld, in unserem Team. Dann habe ich gedacht, das klärt sich bald wieder auf, kein Problem, das kann passieren, Missverständnisse entstehen zwischen Menschen, aber das Ganze sollte ganz, ganz schlimm werden. Die Frau, die sich da ganz besonders aufgeregt hat, die hat also extrem gegen mich gesprochen, hat also mit Lügen wirklich versucht, das Ganze zu verbreiten, sich überall diese Lügen zu erzählen und die Leute fingen an, das zu glauben. Und ich war ziemlich irritiert, weil ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, wenn man sein Leben hingibt, wenn man versucht, ehrlich zu leben, wenn man in einem Team zusammen ist, dann müssen sich solche Sachen klären können. Nichts an, dass es wirklich so etwas gibt, dass Menschen versuchen, das Leben des anderen zu zerstören. Richtig massiv zu zerstören. Das kam dann so schlimm, dass ich also in eine depressive Phase in meinem Leben kam, obwohl ich das nicht kenne. Ich enttäuscht war an Menschen, enttäuscht war an dem ganzen Einsatz, den wir gemacht haben. Ich wurde sehr enttäuscht und habe auch meinen Kontakt zu Gott total für eine Zeit verloren. Ich wurde bitter innerlich und habe wirklich mit aller Macht versucht, mir Recht zu verschaffen und habe gemerkt, das klappt nicht und habe mich sehr zurückgezogen. Und das ist immer eine Gefahr. Wir werden enttäuscht im Leben, wir werden frustriert, wir werden manchmal auch einfach falsch behandelt und dann zieht man sich zurück und man versucht, sich zu schützen. Und ich habe aber gemerkt, dass es für mich immer nur schlimmer wurde. Es wurde nachher so schlimm, nach Monaten, dass ich zu meinem Mann eines Tages sagte, du sag mal, bin ich vielleicht nicht mehr ganz normal im Kopf? Vielleicht tue ich Dinge, die ich nicht weiß. So sagen das ja dann die Schizophrenen, die in den Kliniken sind. Ne? Die eine Seite sagt, das habe ich nicht getan und die andere Seite, die tut es dann. Ich sage, bin ich vielleicht nicht mehr normal? Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich hier rauskommen soll. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe nicht, wir haben alles aufgegeben. Wir sind rausgegangen. Wir helfen hier Menschen in armen Ländern. Und jetzt passiert mir sowas. Und das passiert ja hier bei uns auch, sehr massiv. Und dann habe ich eines Tages, und das ist einfach immer der Schlüssel oder die Antwort, ich habe eines Tages an meinem Tisch gesessen, mir liefen die Tränen runter und ich habe gesagt, hat sich denn alles, war dann alles verkehrt, habe ich dann alles mir nur eingebildet? Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich da oben gibt, wenn du wirklich noch eine Antwort hast für mich, dann gib mir irgendeine Antwort in dieser Situation, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann kam ein Gedanke in mein Herz, den ich schon ein paar Mal gehört hatte, aber nie praktiziert hatte. Vergib deinen Feinden. Vergib denen, die dir Böses tun. Dann habe ich gedacht, das kann ich nicht. Das will ich auch gar nicht. Die haben mir nämlich wirklich Böses getan. Das will ich nicht. Und darauf haben wir auch in gewisser Weise ein Recht. Nur es hilft uns nicht weiter. Das ist das Problem. Wenn wir auf unserem Recht beharren, dann hilft es uns nicht weiter. Und Gottes Wort sagt, dass wir Menschen vergeben sollen. Er hat uns alles vergeben, wenn wir zu ihm gekommen sind. Er vergibt uns alle unsere Schuld. Und er möchte, dass wir anderen auch Schuld vergeben, bevor die einsehen, dass sie uns Unrecht getan haben. Und dann habe ich für einen Moment überlegt und habe ich gedacht, gut, ich versuch's mal. Ich werde einfach sagen, auf Gottes Wort hin, vergebe ich. Auch wenn ich es noch nicht fühle, auch wenn ich innerlich noch aufgewühlt bin und böse Empfindungen habe und den Leuten sonst was lieber wünschen würde, ich will es einfach aussprechen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich will versuchen zu vergeben. Ich kann es nicht, hilf mir bitte. Aber ich will. Und es ist unser Wille, der unser Leben entscheidet. Es entscheidet sich alles mit unserem Willen. Wenn wir Ja sagen zu einer Führung, dann erleben wir auch die weitere Führung. Und ich habe an dem Nachmittag erlebt, dass bei mir diese Bitterkeit nicht mehr ganz so schlimm war. Ich konnte irgendwo wieder durchatmen. Ich konnte wieder ein bisschen Luft bekommen. Und ich habe einfach Hoffnung bekommen, dass es doch noch einen Ausweg gibt aus der Situation. Was dann passierte, war ganz fantastisch. Dieses Ehepaar oder auch die Frau, die da so besonders böse war, die hat sich eines Tages selber verraten. In einer Diskussion, die dann stattfand, in einer großen Teambesprechung, hat sie alles herausgesprudelt, was in ihrem Herzen war und warum sie so böse war und warum das alles so war. Und das ganze Team, alle Mitarbeiter, konnten innerhalb von wenigen Minuten die ganze Wahrheit erkennen. Und das ganze Problem hat sich gelöst. Ob sie es glauben oder nicht, es hat sich wirklich gelöst. Ich wurde wieder voll aufgenommen, voll integriert. Man hat sich entschuldigt bei mir mehrere Male. Und was hat es mir gebracht? Mir hat es ganz viel gebracht. Einmal hat es meinen Stolz ein bisschen berührt. Wir sind ja alle ein bisschen stolz. Und ich habe einfach erkannt, ich darf mich einfach verlassen, dass es eine Führung gibt in meinem Leben. Ich darf mich darauf verlassen, dass Gott mich weiterführt und dass er mir hilft, auch in solchen Krisen, auch in solchen Mobbingkrisen. Und mein Herz ist wieder frei geworden von Bitterkeit. Und ich kann mancher Frau einfach nur empfehlen, einfach Vergebung aussprechen in der Situation. Erwarten, dass den Menschen, die einem großes Unrecht tun, dass da Wahrheit hineinkommt. Wahrheit setzt frei, das wissen wir alle. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, das hilft allen. Und das hat dann wirklich uns allen geholfen. Und wir konnten wieder ganz normal weiterarbeiten. Und bei mir war es so, dass ich mit viel, viel größerer Freudigkeit jetzt gearbeitet habe. Ich habe mich viel mehr eingesetzt, viel mehr Spaß am ganzen Leben gehabt. Ich habe gewusst, man kann auch durch solche Krisen, die einen so schwer zurückwerfen, hindurchgehen und wieder Freiheit bekommen für die Gefühle, Empfindungen und alles, was dazu mit zusammenhängt. Wir haben dann noch sehr, sehr oft Hilfe erfahren. Aber ich möchte noch mal von einer Erfahrung erzählen. Die kamen durch mehrere Überfälle, die wir nachts erlebt haben. Also es ist so, dass man, wenn man im Ausland ist, gerade in diesen afrikanischen Ländern, oft Überfälle gibt. Straßenüberfälle oder auch Nachtsüberfälle. Und das war leider auch so gewesen. Wir waren nachts überfallen worden. Uns war Gott sei Dank nichts passiert, aber diese 10 Leute, die uns da unser Auto überfallen hatten, wir waren im Auto geschlafen, wir hatten so ein Wohnmobil. Das Ganze hat bei mir ein Schockerlebnis ausgelöst. Und ich hatte das nicht geahnt, dass ich von da an plötzlich krank wurde, körperlich krank wurde. Ich bekam Schmerzen, ich bekam Fieber und immer wieder kam das, so eine Schubwelle. Für ein paar Tage hatte ich Fieber, hatte furchtbare Schmerzen, ich dachte, ich hätte Gallensteine. Und bin dann zu den Ärzten, die Ärzte haben gesagt, können überhaupt nichts feststellen, aber ich wusste, ich war krank und ich wusste, ich hatte eine richtige Angstzustände bekommen. Und ich weiß, dass in unserem Lande hier in Deutschland ganz viel mit Angst in diesen Tagen zu tun ist. Viele Menschen haben Angst. Und unerklärliche Ängste. Und das hatte ich auch. Ich hatte also über Wochen solche furchtbaren Ängste. Es war noch sogar noch länger. Ich wurde dann schwanger mit unserem ersten Kind, war dann 23 und habe meinen Mann gebeten, mich nach Hause zurückzulassen, nach Deutschland, dass ich mal eine Generaluntersuchung bekomme und einfach auch mal jetzt meinen Arzt sehe, damit meine Schwangerschaft dann auch begleitet wird. Bin dann also zurückgeflogen nach Deutschland und landete hier in Hamburg und hatte das Empfinden irgendwie, oh, es war ein bisschen leichter. Es war nicht mehr so schwierig, das Leben. Habe aber noch gar nicht verstanden, um was es ging. Und dann habe ich am Nachmittag, nachdem ich alle begrüßt hatte und mich gefreut hatte, zurück zu sein, habe ich gesagt, Gott, was ist das mit mir? Warum bin ich so krank gewesen? Warum bin ich so krank? Was sind diese komischen Schübe? Und plötzlich fiel mir ein, dass ich durch diese Schockerlebnisse, durch diese Umstände, in denen ich so unsicher war, einfach Angst bekommen hatte. Und Angst ist ein Geist. Angst kann einen quälen. Angst ist etwas, was von außen an uns herantritt und uns so quälen kann, dass wir davon richtig, wie sagt man, bedrückt werden. So wie eine Depression oder wie eine Bedrückung. Ganz extrem kann das sein. Es gibt eine normale Angst, die müssen wir haben, wenn wir uns fürchten vor dem Unglück, im Unfall oder so. Aber es gibt eine unnatürliche Angst, die darüber hinausgeht. Und das war bei mir der Fall gewesen. Und solche Sachen bekommt man nur los, indem man Gott bittet, dass er einem hilft. Dass man einfach um Vergebung bittet und sagt, ich sage mich von dieser Angst los. Und das habe ich in dem Moment gemacht. Einfach gesagt, Gott, hilf mir, dass ich ab jetzt mit dieser Angst nichts mehr zu tun haben muss. Ich will das nicht, ich will dieses nicht haben, dass Angst an mein Leben so heran kann. Ich sage mich los von der Angst und habe wirklich erlebt von dem Tage an, dass ich angstfrei war. Angstfrei von diesem quälenden Angstzustand. Völlig frei. Das ist einfach möglich. Wir können mit Gottes Hilfe frei werden von unseren unnatürlichen Ängsten vor Liften, vor, was ich, Treppenhäusern, vor Menschenansammlungen und so weiter. Es gibt ja alle diese furchtbaren Zustände im Augenblick. In massivster Weise in unserer Gesellschaft. Es gibt einen Weg raus. Und ich bin nachher auch gerne bereit, wenn jemand sagt, er möchte mit mir ein Gespräch haben, ich bin gerne bereit, mit ihm zu sprechen oder auch zu beten. Ja, es sollten natürlich noch viel mehr Katastrophen kommen und noch viel mehr Hilfe kommen. Ich habe ja gesagt am Anfang, ich habe manchmal mich gefragt, warum so viele Schicksalsschläge, warum so viele Unglücke, warum so viele Dinge. Ich kann es nicht sagen, warum, aber ich weiß nur, dass ich all diesen großen Schicksalsschlägen meines Lebens, in den ganz großen Unglücken meines Lebens, habe ich immer Gottes Hilfe erfahren. Und heute bin ich sehr, 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 sehr sicher, dass ich weiß, dass Gott wirklich bei jeder Person jederzeit helfen möchte, wenn wir seine Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die einfach dahinter steht. Gott möchte helfen. Es hat in meinem Leben natürlich auch große, große Veränderungen gegeben. Ich bin wesentlich sicherer geworden im Glauben. Jetzt habe ich Glauben. Vorher hatte ich ihn nicht. Und meistens in den großen Schicksalsumständen, ich erzähle gleich noch ein ganz spannendes Beispiel, da hatte ich keinen Glauben. Da habe ich nur immer verzweifelt gewartet, dass ich Hilfe bekomme. Da habe ich nur einfach irgendwo nach Hilfe gesucht. Glauben hatte ich danach, nachdem ich durch die Krise erfolgreich durchgegangen bin. Da habe ich Glauben. Heute habe ich Glauben. Heute darf ich einfach für andere Dinge glauben. Gott schenkt uns den Glauben. Wir bekommen wirklich alles geschenkt, was wir von ihm brauchen. Ja, so ein richtig spannendes Erlebnis war eines Tages. Wir haben, mal kurz zu erklären, wir haben in Westafrika, 16 Jahre haben wir gelebt, 25 Länder bereist, jedes Jahr 8 Monate auf der Straße gewesen. Wir sind in die verschiedenen Ortschaften gegangen von Afrika und haben dort sämtliche Gemeinden und Kirchen zusammengerufen. Wir waren ein ganzes Team, wir sind nicht allein gegangen, ein ganzes Team. Und haben alle Leute eingeladen, die irgendwo was mit Kirche zu tun hatten oder mit irgendwelchen Missionen. Und haben gesagt, wenn ihr möchtet, möchten wir zusammen mit euch ein Projekt durchziehen für eure Stadt. Wir möchten gerne, dass eure Projekte stärker werden, dass sie wachsen, zunehmen. Wir machen mit allen was zusammen. Wir kommen rein, wir helfen euch, wenn ihr das möchtet. Wir werden eine große Veranstaltung haben über eine Woche. Dann werden wir eure einzelnen Musikgruppen einladen, dass sie performen dürfen auf einer großen Plattform. Eure Pastoren dürfen mit oben stehen, dürfen auch was sagen. Und wir machen etwas zusammen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass Christen zusammenkommen aus allen Lagern. Katholiken, Evangelikale, Methodisten, Baptisten, wie sie alle heißen. Wir sind ja alle mit Namen gekennzeichnet, aber wir wollen ja alle irgendwo Gottes Kinder sein. Und das haben wir dann gemacht. Und das haben wir Stadt für Stadt für Stadt gemacht. Und das hat super Erfolge gehabt, weil Einheit macht stark. Und Einheit hilft, zusammen etwas durchzuziehen, was sonst unmöglich sei für eine kleine Gruppe. Gut, und dann haben wir in einer Stadt Gewaltiges erlebt. Wir hatten ganz, ganz viele Leute, die also da zum Glauben gekommen sind, die zu den Kirchen dann zugesendet wurden. Wir machen keine Kirche, ne? Wir sind nur als Projektleiter gekommen. Wir haben also nur geholfen von außen und haben dann den Leuten, alle die sich dann zum Glauben bekehrt haben oder so, haben wir dann in die Kirchen gehen lassen. Gesagt, wo immer ihr hingehen möchtet, schaut euch die verschiedenen Kirchen vor Ort an, dann dürft ihr da die besuchen. Und wir waren fertig mit so einem großen Projekt und wir hatten einen riesigen Tieflader, mein Mann fuhr den, und eine große Plattform aus Stahlträgern und er musste diese Stahlträger verladen auf diesen Tieflader mit einem Kran und er hatte nicht mitbekommen, dass über diesen Platz, auf dem wir gearbeitet hatten, die Starkstromleitungen der Stadt liefen. Sämtliche Starkstromleitungen mit über 20.000 Volt liefen direkt über diesen Platz. Und er war mit dem Kran zu nah rangekommen. Man musste sie gar nicht berühren und dieser Starkstrom hatte sich entladen in den Arm hinein, in die Hände meines Mannes. Mein Mann wurde zu Boden geschleudert, lag nur noch verdreht an einer Seite des Bodens. Wir waren mitten im Urwald Afrikas. Es waren keine Leute vom Team mehr dabei, nur noch einige Afrikaner. Ich war alleine. Und da stand ich jetzt mit diesem Zustand. Ich hatte nur gehört, jemand hatte mich gerufen und ich sah nur diese Unfallszene, wusste noch gar nicht, was passiert war, wollte meinen Mann berühren, konnte ihn nicht berühren, weil er noch unter Strom stand. Hab dann mit Holz und Ästen seinen Körper aus diesem Stromfeld buxiert, weil das war alles verbrannt. Es war wie eine riesige Brandstelle. Und er lag da auf der Erde und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nur, er muss jetzt irgendwie wieder zum Leben kommen, aber ich wusste, es gibt hier keine Ambulanz, es gibt hier keine ADAC, es gibt hier keine 110 und nichts, die man anrufen kann. Man steht da mutterseelenallein. Und heute bin ich dankbar für solche Erfahrungen. Damals habe ich gedacht, jetzt ist das Ende der Welt erreicht, jetzt bin ich am Ende unseres Lebens. Und ich habe dann einfach nur gebetet. Ich habe gesagt, Gott, du musst jetzt helfen. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Irgendjemand muss jetzt hier helfen. Bitte gib mir jetzt Gnade. Was soll ich jetzt tun? Und dann habe ich nur gesagt, bitte, steh jetzt auf. Und mein Mann ist wieder zu sich gekommen und ist aufgestanden. Von dem Fußboden dort, von dem verbrannten Stelle mit dem Strom, den er bekommen hatte, durch seine Finger durch. Aufgestanden. Und dann hat er nur wie so ein Blackout gesagt, wir müssen weiterarbeiten. Und dann, er hatte einfach besinnungslos gewesen, ne, und ist wieder zu sich gekommen. Und dann kamen die Leute von den Starkstromwerken eine Stunde später angefahren, weil wir mussten noch weiter beladen. Und die haben gefragt, wie viele Todesopfer wir gehabt hatten. Und ich habe gesagt, wir hatten keinen einzigen Toten zu beklagen. Und dann haben sie gesagt, das ist eigentlich unmöglich, weil wenn jemand mit so viel Starkstrom Berührung kommt, dann verbrennt der Körper, dann ist er vollkommen fertig. Wir hatten im Nachhinein plötzlich erlebt, wie Gott uns mitten in dieser großen Gefahr bewahrt hatte. Er ist auch ein Gott, der bewahrt. In großen Krisen, in großen Situationen, in absolut schwierigen Situationen. Und auch da wieder habe ich erfahren, wenn wir ganz schnell ihn anrufen, einfach nur als Tipp, versuchen Sie es. Er ist da, er hilft. Wir müssen uns ihm einfach zuwenden. Es ist ein Gott, der uns beobachtet und der uns sieht. Ich habe das dann noch eine Nacht erlebt. Ich möchte gleich noch was über den Glauben dazu sagen. Ich war eines Nachts auf der Straße in Ghana, in Westafrika. Und zwar war ich um Mitternacht in Accra angekommen, Westafrika, und hatte vergessen, wirklich vergessen, dass ich als Europäerin nachts nicht auf den Straßen Afrikas sein darf. Ja, Sie können gar nichts sehen dahinter, ne? Die Dame. Dass man nachts auf den Straßen Afrikas als Europäerin eigentlich nicht mehr sein darf. Und bin dann in eine Straßenbarrikade hineingeraten. Da waren sämtliche Gegenstände, also so Barrieren auf die Straße gebaut und ich kam da rangefahren um Mitternacht, alleine im Wagen mit meinen beiden Kindern, die schliefen und plötzlich standen vor mir Soldaten, es waren 10 Soldaten, die waren leider angetrunken, ziemlich heftig angetrunken und hatten voll durchgeladene Gewehre und wurden sehr ärgerlich und haben mich angeschrien, ich saß im Wagen, ich möchte bitte sofort raussteigen aus dem Wagen, sie würden mich jetzt festnehmen, sie würden mich ins Gefängnis bringen, weil was ich täte wäre illegal und ich müsste jetzt auf der Stelle raus aus dem Wagen. Ich war mir einer höchsten Gefahr bewusst, weil es leider immer wieder dazu kommt, dass solche Situationen ausgenutzt werden, dass dann die Frauen vergewaltigt werden oder dass sie den Wagen wird einem weggenommen, das Geld wird weggenommen. Es hätte also eine Katastrophe enden können. Ich stand also mitten auf dieser Straße um Mitternacht und diese 10 sehr ärgerlichen Soldaten vor mir mit den vollen Gewehren auf mich gerichtet. Ich wusste nur, ich darf meine Knöpfe vom Wagen nicht hochmachen, ich muss die unten lassen, damit sie wenigstens nicht in den Wagen kommen. Hatte nur meine Scheibe so weit runtergedreht. Ja, und ich sage immer, wenn man nicht beten kann, in solchen Situationen lernt man es. Dann betet man nicht so ganz halbherzig und sagt nur, oh lieber Gott, bewahr mich jetzt hier. Sondern ich habe nur gesagt, oh, ich bin am Ende der Welt. Ich brauche jetzt absolute Hilfe. Ich weiß nicht mehr weiter. Und ich brauche vor allem Bewahrung vor diesen Männern. Und ich stehe hier wirklich alleine. Und dann ist es so gefährlich in Afrika, Liane kann das bestätigen, dass man nachts eben nicht als Frau auf den Straßen Afrikas fährt. Das tut man einfach nicht. Oder man nimmt sich Schutz mit. Man nimmt sich einen Fahrer oder sonst was. Aber ich war da reingeraten durch Umstände. Und dann stand ich da, ganz fest gebaggert und habe jetzt eigentlich der Dinge geharrt, die jetzt passieren würden. Und plötzlich kam von vorne ein Wagen angefahren, was auch ungewöhnlich ist. Man fährt eben nachts nicht, weil es gefährlich ist. Kam von vorne angefahren. Im Scheinwerferlicht konnte ich eine ganz hellhäutige Person erkennen. Und als die Soldaten die Person erkannten, als die näher rankamen an die Barriere, ich stand also in diese Richtung und das Auto kam entgegengesetzt, da haben sie plötzlich alle salutiert. Und dachte ich, wow, das muss ein ganz wichtiger Mensch sein, der da in dem anderen Auto sitzt. Der kann mir wahrscheinlich jetzt helfen. Dann haben sie sofort die Barriere geöffnet. Er fuhr direkt jetzt neben meinen Wagen und hat mir nur eine Handbewegung gegeben, ich soll ihm bitte folgen. Und ich habe dann, in dem Moment kamen die Soldaten an meinen Wagen und haben jetzt bei mir salutiert. Jetzt haben sie irgendwie gedacht, jetzt muss das irgendwie wichtig sein. Wie auch immer, sie standen jetzt alle ganz stramm neben meinem Wagen und haben salutiert. Dann habe ich schnell gewendet. Ich war noch zitterig, kann man sich vielleicht vorstellen, wie man dann so ist in so einer Situation. Und bin diesem Wagen gefolgt. Und der ist weitergefahren, bis er durch Accra durchgefahren ist. Und ich bin ihm nur gefolgt. Und dann am größten Hotel, am besten Hotel, wo ich sowieso hin wollte, hat er gehalten. Hat dann nur gehupt, im Scheinwerferlicht gewunken, das Handy ist an und dann ist er abgefahren. Da habe ich gedacht, du liebe Zeit, ist das jetzt ein Engel oder wem bin ich jetzt begegnet? Weil er hat mit mir nie geredet. Am nächsten Tag, ich bin ins Hotel, habe geschlafen, war dankbar, dass ich gerettet war. Am nächsten Morgen habe ich einige wichtige Leute in der Stadt getroffen und habe gefragt, sag mal, was war das für eine Erscheinung, die ich da gestern Abend hatte? Wer war denn da im Wagen? Und um die Zeit, wo ich da an dieser Barriere stand und wo es gefährlich war, dann haben sie gesagt, oh, du bist dem Präsidenten des Landes Rawlings begegnet. Der fährt ab und zu im Zivilauto quer durch die Stadt und sieht, ob seine Soldaten wirklich auf ihrem Posten stehen. Und da lässt er sich auch nicht nehmen, dass er das selber macht. Und er steigt ihm dann nicht aus, weil er ist der Präsident des Landes. Aber dass er nun ausgerechnet in dem Moment, wo ich seine Hilfe brauchte, ausgerechnet vor mir stand, ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr als Zufall war. Jedenfalls war ich sehr, sehr dankbar, dass ich durch solch eine heikle Situation gerettet wurde. Und dass Gott in letzter Minute mir geholfen hat, da rauszukommen, heil und sicher. Nach 16 Jahren Afrika darf ich sagen, ich hatte nie einen Unfall, ich danke Gott dafür, nie ein schweres, großes Unglück, außer diese Krisen, von denen ich jetzt erzählt habe, aber daraus immer wieder heil hervorgegangen. Und ich weiß einfach, dass Gott heute hier ist, auch hier in Deutschland. Und er möchte, dass wir wieder an ihn denken. Ich glaube, eine ganze Generation von Menschen hat sich von ihm abgewandt. Die Kriegsgeneration, meine Eltern, kennen noch das Gebet nach dem Krieg. Sie wissen noch, wie es war, als man unser Land wieder aufgebaut hat nach dem Kriege. Einige von uns, ich bin die jüngere Generation, wir hatten keine Ahnung davon. Aber persönlich habe ich erfahren, dass es einen Gott gibt, der liebt, der uns kennt und der uns wieder einfach führen und leiten möchte. Wir sollen ein normales Leben führen. Ich bin kein Frommer, keine Nonne geworden. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Mein Ältester ist 21. 16 Jahre ist meine Tochter, 10 Jahre wieder ein Sohn und dann noch ein 2-jähriges zu Hause. Ich weiß also, was es heißt, Mutter zu sein, mitten im Leben zu stehen, in der Schule zu sein in Deutschland. Ich habe sehr, sehr viele Bekannte, sehr viele Freunde in unserem Lande. Aber überall, wo ich einfach von erzähle, wie Gott hilft, erleben Leute Hilfe. Ich möchte jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel sagen, Liane. Ich darf von Randa ganz kurz etwas sagen. Weil ich hatte eine Freundin, wir haben eine gemeinsame Freundin, die wir in Lagos, Nigeria kennengelernt haben. Und wir haben eben nochmal gesagt, es ist eine sehr hübsche, sehr erfolgreiche, sehr wohlhabende Frau gewesen. Oder ist sie noch verheiratet, 3 kleine Mädchen. Es ging ihr wunderbar, sie war Muslimin. Und sie hat mir immer gesagt, weißt du, ich brauche Gott nicht, weil ich habe alles in meinem Leben, was ich haben möchte. Mir geht's gut, wir haben ein Haus, wir haben Urlaub, wir haben Freunde. Sie hat riesige Partys gegeben mit Hunderten von Gästen und es war herrlich, ihr ganzes Leben. Und eines Tages rief sie mich an, ganz verstört, und sagte, du, mein Mann ist eben gestorben. Der war in seinem Haus, hat einen Herzinfarkt gehabt oder wie auch immer die Umstände waren. Er ist jedenfalls von einer Sekunde auf die andere plötzlich weg gewesen. Und ihre Welt brach zusammen. Und ich habe ihr am Telefon nicht viel sagen können, nur einfach Trost gegeben. Einfach nur gesagt, ich bin für dich da, was immer du jetzt brauchst. Bitte frag mich, ich möchte einfach bei dir sein, in dieser Krise deines Lebens. Und dann brach die Welt zusammen, sie fing an zu weinen. Und dann einige Tage später kam sie zu mir und sagt sie, gibt es nicht mehr als nur das? Kannst du mir nicht irgendetwas geben, was mir wirklich Trost gibt? Mein Herz braucht Trost, ich bin verzweifelt. Und so kann ich nicht weiterleben. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es gibt wirklich einen Gott, der tröstet. Wenn du das möchtest, dann möchte ich für dich beten. Und sie hat an dem Tage einfach ihr Herz geöffnet und Gottes Trost in ihr Leben hineingelassen. Wenn man Randa heute trifft, das ist jetzt 4 Jahre her, 5 Jahre her, ja ungefähr, man glaubt es nicht. Sie ist immer noch eine junge Frau, sie ist gerade 41 geworden. Sie war damals erst, wie gesagt, in den 30ern. Sie sagt, ich habe einen Glauben und ich weiß, dass mich einer hält. Und ich weiß in meinen vielen Situationen, sie musste zurück nach Deutschland, sie lebt in Afrika sehr wohlhabend, musste hier nach Deutschland als Ausländerin, Libanesin von ihrer Herkunft her. Sie musste mit ihren 3 Kindern klarkommen, ihr Leben meistern, alle diese schwierigen Entscheidungen, ohne Mann, ohne Hilfe, vorher verwöhnt bis zum Gehtnichtmehr. Plötzlich stand sie mit 2 Beinen, geht arbeiten den ganzen Tag, versorgt ihre Kinder nach Feierabend. Ich ziehe meinen Hut vor diesen Frauen. Aber sie sagt, weißt du, was mir wirklich geholfen hat? Das ist mein Glaube an Gott. Sie liest die Bibel. Sie empfindet Trost. Sie betet. Und wenn sie nicht mehr weiter weiß, sagt sie, dann bete ich, dass Gott mir irgendwie hilft. Und er sendet mir immer gerade in dem Moment jemanden, den ich dringend brauche, damit ich Hilfe erfahre in meinem Leben. Gott ist ein liebender Gott, ein tröstender Gott. Und ich glaube, viele von uns haben das schon erfahren. Und wer das vielleicht noch nicht erfahren hat, ich möchte ihn einfach nur Mut machen. Sie brauchen keiner Kirche beitreten. Sie müssen niemandem nachfolgen. Sie müssen nichts bezahlen. Alles, was Gott gibt, ist umsonst. Es ist wirklich umsonst. Sie dürfen einfach nur ihn anrufen und sagen, hier bin ich. Ich brauche Hilfe. Meine Ehe ist zerbrochen. Meine Firma ist vielleicht pleite gegangen. Ich habe meine Arbeit verloren. Was auch immer. Rufen Sie ihn an. Er sagt, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten. Und du wirst mir danken. Psalm 50, Vers 15. Versuchen Sie es. Ich glaube, dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt, der antwortet auf unsere Fragen. Und deshalb haben wir alle ganz, ganz tief innen diesen Wunsch. Etwas mehr Qualität am Leben brauchen wir. Es kann nicht nur Geld sein und unser Haus, was uns befriedigt und unser Urlaub. Es muss etwas mehr geben als nur das. Das Materielle alleine hilft uns nicht. Jetzt möchte ich ganz kurz etwas zum Glauben sagen. Ich glaube, es gibt Glauben, es gibt Unglauben und es gibt Aberglauben. Und wir alle kennen die 3 Dinge. Glauben ist, wenn ich an etwas glaube und wenn ich vertrauen kann. Und Gott schenkt uns Glauben, wenn wir ihn darum bitten. Unglauben ist, ja, was wir alle kennen, wenn wir nicht glauben können. Wenn wir einfach Schwierigkeit haben zu glauben. Aber wir dürfen unseren Unglauben zu Gott bringen und sagen, ich möchte gerne glauben können, ich möchte gerne vertrauen können. Glauben und Vertrauen ist eigentlich fast identisch. Und dann gibt es Aberglauben. Und das ist Glaube an alles Mögliche. An Magie, an Heiler, an irgendwelche Dinge, an den Zufall, an die Sterne, an die Katze, an das Unglück. Aberglauben ist sehr gefährlich. Es trifft oft ein, aber es macht oft nichts. Es verändert oft nichts zum Positiven. Oder wenn es für einen Moment zum Positiven geht, dann kann es passieren, dass im nächsten Moment alles wieder den Bach runtergeht. Glauben ist die feste Gewissheit, dass ein Versprechen eingehalten wird. Und wenn Sie eine Bibel zu Hause haben, dann wissen Sie, dass die Bibel auch das Testament heißt. Und wir alle wissen hoffentlich, was ein Testament ist. Ein Nachlass. Und die meisten von uns sind ganz froh, wenn sie ein Testament bekommen, das noch sehr reichhaltig gefüllt ist. Dann kriegt man überraschend mal eine große Summe Geld. Oder auch irgendwelchen Besitz. Und genau so ist das Wort Gottes. Es ist ein Nachlass. Gott gibt uns sein Wort. Jesus ist für uns gestorben und nachdem er gestorben war, sind wir Erben geworden am ewigen Leben. Deshalb Testament. Und wir müssen es lesen. Wenn Sie ein Testament haben und Sie lesen es nicht, kann es Ihnen passieren, dass Sie Millionärin sind und Sie leben weiterhin so arm, wie Sie gerade sind, weil Sie Ihr Testament nicht gelesen haben und nie gesagt haben, das steht mir zu. Sie müssen dann etwas machen. Sie müssen zum Gericht, Sie müssen erklären, Sie sind die Person, die berechtigt ist, das Erbe anzutreten. Gleiche Sache mit Gott. Sie haben ein Testament, eine Bibel, Sie können es sich kaufen in jeder Schriftgröße, in jeder Auslegung, wie Sie möchten und können sagen, das hast du mir versprochen. Wenn ich dich anrufe in der Not, willst du mir helfen. Wenn ich nach dir und deinem Reich trachte, wird mir das andere alles zufallen. Wenn ich Hilfe brauche, dann willst du mir helfen. Lesen Sie das Testament. Und finden Sie heraus, was da alles steht. Ich lese das Testament täglich, ich lese die Bibel täglich, nicht weil es mir langweilig ist oder weil ich es muss, sondern weil ich es höchst spannend finde. Und interessant ist, wenn man anfängt zu glauben, weil man Glauben geschenkt bekommt, liest man die Bibel anders. Sonst ist sie echt langweilig, weil man sie nicht versteht. Aber wenn Sie mit dem Glauben das mixen, dann plötzlich wird das höchst interessant. Sie bekommen nämlich Antworten für alle Fragen Ihres Lebens. Übrigens, der Erfinder von Ehe zum Beispiel war Gott. Und wenn es in Ihrer Ehe kriselt, dann fragen Sie ihn um die Lösung Ihrer Ehe. Ich führe seit 23 Jahren eine höchst glückliche Ehe, aber nicht, weil ich eine besondere Frau bin oder mein Mann ein besonderer Mann, sondern weil wir jedes Mal in einer Krise unserer Ehe Gott gebeten haben, uns zu helfen. Dass wir vergeben können, dass wir wieder neue Liebe haben, neuen Respekt, neue Ehre füreinander, Ehrerbietung füreinander bringen und wir führen eine super, super glückliche Ehe. Ich kann das nur empfehlen. Wenn es kriselt, bitten Sie Gott. Er ist der Erfinder gewesen, er hat sämtliche Ersatzteile und sämtliche Antworten auf Lager. Sie können ihn fragen. Unglauben sind Zweifel an Gottes Dasein. Ob er mich sieht, hört und eingreift. Und wissen Sie, es steht in der Bibel, dass der Mammon oder das Geld uns abhält oder ablenkt von Gott. Wir sind eines der wohlhabendsten Länder der Welt geworden, Deutschland und auch die Schweiz und andere Länder. Und wir haben Geld zum Teil zu unserem Gott gemacht. Vielleicht nicht, dass Sie das denken, aber es ist so. Geld ist bei uns ganz viel Macht. Und wer Geld hat, der nutzt es aus. Und das sollte nicht so sein. Wir sollten unser Geld teilen mit denen, die nichts haben. Und viele von uns tun das auch und wissen, welches Segen das ist. Und Gott möchte, dass wir keinen Unglauben haben, sondern dass wir Glauben haben. Das Geld kann Ihnen nicht helfen, das wissen Sie. Wenn Sie im Sterben liegen, dann nützt Ihnen das ganze Geld nichts mehr. Können Sie noch die besten Ärzte der Welt einfliegen? Auch das wird Ihnen nichts nützen. Sie brauchen Glauben an Gott. Und deshalb aufpassen. Unglauben abgeben, Glauben empfangen. Aberglauben ist der Glaube an eine Macht, die mir irgendwie zur Hilfe kommt, egal aus welcher Quelle. Und das ist eben gefährlich. Da können Sie sich wirklich an Dinge binden, an Leute binden, in Sekten begeben, in irgendwelche Sachen hineinbegeben, wo Sie viel Geld zahlen müssen und wo Ihnen am Ende nicht geholfen wird. Passen Sie auf, das ist eine falsche Art, wie man glaubt. Wie bekommt man Glauben? Man bekommt ihn nur von Gott selbst. Der Glaube, der die Berge versetzt, der kommt von ihm. Er spricht zu uns durch sein Wort, er spricht durch andere Menschen, die auch ihn erfahren haben. Zum Beispiel heute Morgen rede ich davon, weil ich einfach ihn auch erfahren habe. Oder auch durch eine Predigt, einen Vortrag oder auch durch Zeichen seiner Liebe. Wir alle kennen das, dass plötzlich irgendwo Hilfe kommt, wie so ein Engel, erscheint jemand in dem Moment und man weiß einfach, ach, das war ja gut, dass da gerade die Person kam, mir zu helfen. Das sind so Zeichen seiner Liebe. Glauben bekommen wir geschenkt. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen ihn uns nicht erarbeiten. Wir müssen ihn nicht erleisten. Sie müssen nicht Opfer bringen. Sie müssen nicht Geld geben irgendwo, um Glauben zu bekommen, sondern Sie können ihn einfach empfangen, indem Sie Gott einladen, in Ihren Krisen Ihres Lebens zu wirken. Und so habe ich ihn bekommen. Warum lässt Gott Krisen zu? Eine letzte Frage. Wir suchen ihn. Wissen Sie das? Ich fand es interessant, als unsere Soldaten nach so vielen Jahren zum ersten Mal in Bosnien rausfliegen mussten, über den Kriegsgebieten die Starfighter. Da habe ich gehört, dass viele von denen gebetet haben. Die haben zum ersten Mal die Realität wieder im Auge gehabt, dass der Tod vor ihnen steht, wenn sie fliegen müssen. Viele von diesen Leuten haben gebetet. Wir wissen es jetzt in Erfurt. Die Leute sind in die Kirchen gelaufen und haben geweint. Bei dem Unglück, 11. September nur in Erinnerung zu bringen. Wir suchen Gott wieder, wenn Krisen in unserem Leben einbrechen. Wir werden uns unserer Ohnmacht bewusst und wir entscheiden oft selber falsch und laufen nicht nach dem göttlichen Plan. Wir brauchen einfach Hilfe in unseren Lebenssituationen. Wir machen oft Entscheidungen, wir können sie nicht bis zum Ende durchsehen und dann irgendwann brauchen wir Hilfe. Deswegen noch einmal, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du wirst mir danken. Beten heißt mit Gott reden. So wie Sie jetzt gerade mit Ihrer Nachbarin geredet haben, so toll gemacht haben, so wie Sie mit mir gleich reden können, wenn Sie möchten, genauso können Sie zu Gott reden. Sie müssen nicht die Augen schließen, müssen nichts Besonderes machen. Sie können es an jedem Ort, in jeder Situation tun. Mein Leben hat sich dramatisch verändert, als ich Gott in mein Leben eingeladen habe. Ich habe gesagt, komm in mein Leben, ich möchte deine Führung erleben. Ich möchte von dir geführt werden. Das können Sie gerade jetzt ganz still an Ihrem tun, wenn Sie möchten. Ich möchte einfach für einen Moment zur Ruhe kommen, dass die Gedanken einfach mal sich setzen können. Sie dürfen auch ärgerlich sein. Ich möchte Ihnen das ganz ehrlich zusprechen. Wenn Sie sagen, das, was ich jetzt eben gesagt habe, das können Sie doch wohl nicht selber glauben. Ich habe das nicht nur in meiner Familie erlebt. Wenn ich Ihnen jetzt erzählen sollte, was ich alles schon erlebt habe, ich habe hundert von Menschen gesehen, die geheilt wurden, auch hier in Deutschland. Ich arbeite unter den Obdachlosen am Hauptbahnhof, nur um das jetzt mal zu erwähnen. Und ich weiß, was das Elend unseres Landes ist. Wir sind jeden Sonnabend für 5 Jahre, jeden Sonnabend am Hauptbahnhof in Hamburg, polizeilich genehmigt mit einem großen Bus, den wir geschenkt bekommen haben von der Landeskirche, und bringen den Obdachlosen unserer Stadt, den Drogenabhängigen und Prostituierten, davon gibt es Hunderte in jeder Stadt, vielleicht nicht hier oben in Oschlag, aber zumindest überall, wo die größeren Städte sind. Wir bringen denen Speise, Nahrung, eine schöne Suppe kochen wir bringen Brot, Getränke, nicht weil die hungern, die hungern nicht, die kriegen genügend, aber um ihr Herz zu gewinnen und dann mit ihnen über Gott zu reden. Und davon habe ich erlebt, dass ganz viele Heilung erlebt haben. Jetzt nur mal ein Beispiel, ein ganz krasses. Einer von diesen Obdachlosen hatte einen Gehirntumor, konnte schon nicht mehr denken. Der war riesig, war schon sichtbar. Der Arzt hat ihn aufgegeben und hat gesagt, gehen Sie, Sie können jetzt sterben, wir können nichts mehr für Sie tun. Ein Riesentumor im Gehirn. Und der Mann saß vor uns, war ganz schwer ansprechbar. Wir haben nur gefragt, was ist los? Und er hat gesagt, ich habe einen Tumor, ich habe Kopfschmerzen, ich kann es gar nicht mehr aushalten, ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr leben. Mein Leben geht zu Ende. Und dann haben wir gesagt, dürfen wir für dich beten? Wir wissen nicht, was Gott tut, aber wir möchten einfach für dich beten. Er hat gesagt, ja. Und dann hat einer unserer Mitarbeiter, es sind übrigens mehrere, ich bin jetzt nicht die Einzige, die alles tut, ne? Ich habe ein ganzes Team. Wir haben 15 Mitarbeiter. Einer unserer Mitarbeiter hat die Hand auf ihn gelegt und hat einfach nur gesagt, Gott, dieser Mann braucht Hilfe. Und zwar jetzt sofort. Er braucht Heilung an seinem Tumor. Und wir danken dir, dass du das tun kannst. Amen. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben ihn gesegnet, einfach gesagt, ich wünsche dir einen guten Tag. Übrigens, viele von denen wollen nicht von der Straße weg. Wir haben auch noch eine Pension, habe ich erzählt. Ich habe viele von den Obdachlosen bei mir untergebracht. Die sind alle wieder verschwunden. Die Freiheit auf der Straße ist denen viel zu groß. Das ist also ein ganz anderes Denken bei denen, die lange auf der Straße sind. Die, die kurz drauf sind, ein Jahr oder so, die kriegen wir alle runter. Kein Problem, die kommen zurück in Arbeit. Aber die, die lange drauf sind, die leben anders. Und er ist eine Woche später gekommen. Dann haben wir gefragt, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, stellt euch vor, ich war im Krankenhaus und der Arzt hat gesagt, der ganze Tumor ist weg. Ich habe keinen Tumor mehr in meinem Kopf. Und sagte, ich habe keine Kopfschmerzen mehr, mir geht es gut. Es ist alles gut. Und er hat es schwarz auf weiß gehabt mit dem ärztlichen Bericht, dass er frei ist von dieser Krankheit. Der Arzt sagt, sowas hat er noch nicht gesehen. Gott tut Zeichen und Wunder. Und wenn Sie mal die Bibel lesen, ganz aufmerksam, werden Sie feststellen, dass Jesus, wo er ging und stand, in unseren Ländern geheilt hat. Alle, die krank waren. Jesus, ich danke dir einfach, dass du heute an diesem Morgen zu uns reden möchtest. Du möchtest, dass wir wieder glauben können. Und das bete ich einfach auch hier für unsere norddeutschen Länder, Herr. Dass Menschen wieder einfach da zurückkommen. Dass sie sagen, irgendjemand hat mich erschaffen und irgendjemand hat einen Plan für mein Leben und den muss ich herausfinden. Und ich bete einfach, dass heute Vormittag hier ganz viele Frauen wieder ganz neu einen Weg zum Glauben finden. Ich segne sie einfach in deinem Namen. Amen.